Ja, guten Morgen, liebe Gäste, guten Morgen, liebe Gemeindemitglieder oder Freunde des Missionswerkes, vielleicht sind auch einige da. Wir wissen ja aber, dass gerade am Sonntag ja viele auch in ihren eigenen Gemeinden sind und dort beim Gottesdienst dabei sind. Und darum freuen wir uns auch über jeden, der da ist, der heute Morgen auch Gottes Wort hören möchte. Ja, wir haben jetzt schon einige Tage hier seit Donnerstag zusammen verbracht und haben wichtige Sachen aus der Bibel gehört, aus diesem Buch. Das ist ja etwas Wunderbares, dass Gott sich die Mühe gemacht hat, uns Menschen etwas schriftlich zu geben. Etwas, was für alle Ewigkeit gültig hat, denn Jesus Christus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, also das Weltall und unsere Erde wird auch einmal vergehen, aber meine Worte, diese Worte in der Bibel, die werden nicht vergehen. Auf die ist hundertprozentig Verlass. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. In der Bibel findet sich zum Beispiel auch Weltgeschichte. Da hat Gott Propheten beauftragt, etwas vorauszusagen, was kommen wird, bestimmte Entwicklungen, die damals die Weltreiche betrifft, das Römische Reich und noch früher Medo-Persisches Reich, Babylonisches Reich, diese großen Reiche. Und Gott hat diesen Propheten schon vorausgesagt, dass dieses und jenes so geschehen wird. Und das wurde aufgeschrieben und es hat sich so erfüllt. Und die meisten Verheißungen hier in dieser Bibel, die meisten Versprechen, die Gott gegeben hat, die haben seinen Sohn Jesus Christus betroffen. Da wurde auch schon hunderte Jahre, bevor Jesus Christus auf die Erde kam, hat Gott durch die Propheten sagen lassen, da wird einer kommen, der wird euch erretten. Und zwar wird er in Bethlehem geboren werden und dieses und jenes wird geschehen und er wird sein Leben opfern für unsere Sünden. Das steht alles schon in der Bibel, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Und das war einige hundert Jahre, bevor Jesus Christus dann kam und genau diese Verheißungen so erfüllt worden sind, wie Gott es vorausgesagt hat. Also das ist ein Buch. Betrifft die Weltgeschichte, die großen Entwicklungen und auch die Geschichte eines jeden Menschen. Lebensanweisung für uns. Wir Menschen, wir wüssten ja überhaupt nicht, wie wir leben sollen, wenn Gott uns nicht eine Gebrauchsanleitung mitgegeben hätte. Bei jedem technischen Gerät, hier bei diesem Laptop zum Beispiel oder der Beamer, der da oben an der Decke hängt, da ist dann immer eine Gebrauchsanleitung dabei. Und man tut gut daran, die Gebrauchsanleitung zu lesen. Und wir stolpern ins Leben hinein. Wir haben ja uns ja gar nicht gewünscht zu leben. Wir sind einfach geboren worden und Gott gibt uns jetzt eine Gebrauchsanleitung zum Leben. Und dann ist die Frage, ob wir sie aufschlagen oder sagen, oh, ich mache das so und oh, ich mache das so. Und dann kommen wir manchmal in Situationen, wo wir merken, wir schaffen es nicht. Und dann ist Gott da und sagt, guck mal, ich gebe dir Anleitung. So, das war die kleine Vorrede. Wir haben ja heute wieder ein Thema. Das Böse mit dem Guten überwinden, aber wie? Ja, wenn wir in die Tageszeitung schauen oder die Nachrichten anhören oder anschauen, dann merken wir ja, dass in der Welt etwas nicht in Ordnung ist. Wir merken, dass vieles schief läuft, dass viel Trauriges da ist, viele Tränen, viele Enttäuschungen, viel Leiden, Krieg und Hass und Streit und ach, das ist ja, was da aus der Zeitung alles an Blut rausfließt, ja, an Bösem. Und ja, das ist ja leider so, dass die Zeitung oder die Tagesschau oder die Fernsehberichte, die leben ja davon. Wenn nichts Böses passieren würde, dann könnte man das alles ja ganz minimieren. Dann könnte man nicht mehr so viel weitergeben. Aber das ist ja, man kann sich das Böse anschauen meinetwegen im Fernsehen, ja, dann ist es weit weg. Aber wenn das Böse dann im eigenen Leben auftaucht, unter in vielen verschiedenen Variationen, dann wird es doch bitter. So, und jetzt gibt uns Gott, gibt uns die Bibel eine Anweisung, nämlich wie wir das Böse mit Gutem überwinden können. Ja, was ist gut und böse? Will ich am Anfang beantworten. Die Bibel sagt, die Heilige Schrift, das Wort Gottes sagt, dass allein Gott gut ist. Er gibt den Maßstab vor. Gott und sein Sohn Jesus Christus, vollkommen gut. Und er hat uns ein gutes Wort gegeben. Die Bibel, haben wir schon gehört. Da stehen auch seine Gebote drin. Leitplanken für unser Leben. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen, nicht lügen. Das sind Leitplanken. Denn wenn wir die nicht haben, dann sagen wir einfach, naja, lügen ist ja nicht gut, aber in manchen Situationen, da nehme ich mir die Freiheit. Ja? Dann ah, da ist ein Kleiner, der Durchblick hat. Gut. So ist es. Wir brauchen diese Leitplanken. Ohne diese Leitplanken wissen wir nicht, wie Leben funktioniert. Und Gottes Wort und die Gebote zusammengefasst, die sagen, um es mal in einem Satz zu formulieren, wie Jesus Christus das auch getan hat, wir sollen Gott lieben und wir sollen unsere Mitmenschen lieben. Das ist der gute Weg, Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben. Und er sagt auch, ich gebe nicht nur dieses Kommando oder dieses Gebot, wie zum Beispiel das bürgerliche Gesetzbuch oder die Straßenverkehrsordnung, die sagt ja nur, du musst so und wenn du nicht machst, dann musst du zahlen. So, bei Gott ist es so, er sagt, so ist es richtig, aber ich gebe dir auch Kraft und Hilfe. Und wenn du es mal nicht geschafft hast, dann werde ich dir sogar vergeben und werde mit dir üben, diesen guten Weg. So, das Böse ist alles das, was Gott und seinen guten Anweisungen feindlich gegenübersteht. Der Ursprung des Bösen, das haben wir auch schon in den vergangenen Tagen gehört, darüber sagt auch die Bibel etwas. Der Ursprung des Bösen ist der Feind Gottes, der Teufel. Da denken natürlich sofort einige vielleicht an eine Gestalt mit Hörnchen und mit Missgabel in der Hand und so ein interessantes Wesen. Aber der Teufel ist eine Persönlichkeit im unsichtbaren Bereich, genau wie Gott. Gott ist gut, der Teufel ist das Böse. Das heißt also, das Böse ist nicht nur ein Prinzip, wie man manchmal so sagt, sondern das Böse ist eine reale Macht und Kraft, die genauso existiert, wie Gott existiert. So, und diese beiden, Gott und der Teufel, die werben jetzt um unsere Seelen. Die wollen Einfluss gewinnen. Und der Teufel, der ist ganz nah dran. Der ist schon in dem Moment, wo ein Mensch hineingeboren wird in diese Welt, da ist er schon da. So, und jetzt bietet Gott an, hör mal, entscheide dich für mich. Jesus Christus sagt, komm her zu mir. Verlass den Bereich des Einflusses des Bösen und komm zu mir. So, das erklärt uns die Bibel. Und sie klärt uns auch auf, dass diese Macht des Bösen ein Ziel hat, nämlich gegen Gott zu arbeiten und die Menschen von Gott fernzuhalten. Die Menschen anzustiften, das Böse zu tun. Das merken wir ja in unserem Leben manchmal. Da ist plötzlich etwas da, was mich dazu drängt, etwas Verkehrtes zu tun. Wenn da mir einer zu nahe kommt und ich bin nicht gut aufgelegt, dann brauche ich nicht irgendwo sagen, ah, jetzt muss ich schauen, ich muss irgendwo was Böses rausholen und so, wo habe ich denn, wie mache ich denn das? Sondern das geht so ohne weiteres, dass dann ein böses Wort über die Lippen kommt, wir merken, da ist eine Wut, Brumm, und schon haben wir dem anderen etwas angetan. Dass wir nur daran denken, dahinter ist eine Macht, die das gerne will. Und die ist spezialisiert darauf, auch Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Dem einen flüstert sie was ein, weißt du, der hier, und dann sagt sie dem anderen, und bam. So entstehen Kriege. Im Kleinen, in der Familie, in der Ehe oder am Arbeitsplatz oder im Großen zwischen Völkern. Ein Mann hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob er ein gläubiger Christ war, ein Psychologe, der hat gesagt, also ohne das Böse, ohne die Realität des Bösen, könnten wir doch gar nicht erklären, was in der Welt abgeht. Da denke ich, da hat er recht. Gott klärt uns jetzt in der Bibel auf, ich bin immer noch ein bisschen bei der Einleitung, Gott klärt uns in der Bibel auf, dass jeder Mensch sich von Geburt an auf der Seite des Bösen befindet. Wir Menschen sind eben nicht gut, so wie wir es gerne hätten und wie wir es auch proklamieren. Ich kann das schon verstehen. Man möchte ja gut dastehen und sagt dann, nein, das Gute ist im Menschen und das muss nur noch ein bisschen gefördert werden. Die Bibel, Gott sagt, nein, das Böse ist zuerst da. Wir müssen erst das Böse loskriegen und durch das Gute ersetzen. Dann kann Leben funktionieren. Ja, unser Zustand, und das haben wir auch schon in den letzten Tagen gehört, ist zu vergleichen mit dem, was da vor 2 Jahren geschehen ist, da in Chile. Ne? Ich will das nochmal zeigen. Als diese 33 Kumpel, diese Bergleute, da unten ja sich flüchten konnten nach diesem Geschehnis, die haben sich da zurückgezogen in 700 Meter Tiefe. So sind wir Menschen eigentlich. Wir sind abgeschnitten vom Licht von Gott. Die leben ja da unten auch, aber die leben im Dunkeln, im Finsteren. Und was haben die für eine Sehnsucht? Die möchten gern ans Licht darauf. Und wir können ja uns schon allein von dem Bild vorstellen, dass die da unten drin keine Chance haben, aus eigener Kraft da irgendwo etwas zu bohren oder zu machen, dass sie da rauskommen, sondern sie sind auf Hilfe von oben angewiesen. Da muss etwas geschehen von oben. Und das ist auch bei Gott so. Weil Gott uns liebt, er möchte ja nicht unser Unglück. Er möchte uns helfen. Darum hat er von oben, vom Himmel her, Hilfe und Rettung geschickt. So wie auch bei diesen Kumpel. Da hat man von oben gebohrt, einen Schacht gebohrt und dann konnte man so eine Rettungskapsel herunterlassen. Und das war ja ein Jubeltag. Das hat ja Wochen gedauert, einige Monate, bis dieser Schacht gestanden ist, also oder fertig war. Und dann konnte man die Rettungskapsel nach unten lassen. So, und als die Rettungskapsel nach unten kam, boah, da war große Freude bei dem da unten. Das können wir doch nachempfinden. Jetzt ist Rettung da von oben. So, aber waren die dadurch gerettet, dass die Kapsel nach unten kam? Nein, dadurch waren sie noch nicht gerettet, sondern sie mussten jetzt sage ich es mal so, auch wenn man sagt, das ist doch überhaupt gar keine Frage gewesen, und doch, es ist eine Frage, sie mussten eine Entscheidung treffen. Sie mussten die Entscheidung treffen, will ich hier raus? Jawohl, ich will hier raus. Was muss ich tun, damit ich rauskomme? Ich muss in die Kapsel einsteigen. Jeder musste diese Entscheidung treffen. Und alle haben sie getroffen. Alle 33 sind hochgekommen. So. Und das Evangelium, das jetzt hier in der Bibel steht, das sagt uns Ähnliches. Das sagt uns, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du errettet werden. Das ist jetzt bei Gott auch so. Er schickt seinen Sohn zu uns von oben nach unten. Wir sind hier unten. Und jetzt stehen wir vor der Grundsatzentscheidung unseres Lebens. Lasse ich mich von Jesus Christus retten, durch den Glauben an ihn. Gott stellt uns in die Verantwortung. Er zwingt uns nicht, aber er sagt, wenn du dich meinem Sohn Jesus Christus anvertraust, dann rette ich dich. Dann hol ich dich aus dem Machtbereich des Bösen heraus und stelle dich in mein Licht. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die wir treffen müssen, die ich auch getroffen habe vor ungefähr 30 Jahren. Und da bin ich heute noch dankbar, dass Gott mir da die Augen geöffnet hat und ich im Bild gesprochen in diese Rettungskapsel eingestiegen bin und Jesus Christus gebeten habe, die Führung in meinem Leben zu übernehmen, mir meine Sündenschuld zu vergeben. Und da darf ich einfach zeugen. Seitdem bin ich doch ein anderer Mensch geworden. Habe Hoffnung, habe Gewissheit, habe auch die Kraft, jetzt ein neues Leben zu führen nach Gottes Geboten. Da muss ich noch üben. Das kann ich nicht automatisch, aber ich habe jetzt eine Kraft, ich habe jetzt die Möglichkeit, mit Gottes Hilfe immer mehr zu lernen, nach seinen Geboten ein Leben zu führen. Und darum die erste Frage, die ich jetzt an uns stelle und die sich jeder selbst beantworten kann. Bist du schon in die Rettungskapsel eingestiegen? Hast du Jesus Christus bewusst einmal in dein Leben aufgenommen durch ein Gebet? Dadurch, dass man ihn bittet, er ist ja da im Unsichtbaren, er sieht uns, er ist bei uns und er wartet eigentlich darauf, dass wir ihn einladen in unser Leben, damit ja das Leben eigentlich erst dann richtig anfangen kann. Ja, und die schon gläubig sind und heute Morgen da sind, die frage ich, kannst du dich noch erinnern, wie Gott dich gerettet hat? Kannst du dich an die Rettungsaktion erinnern, wie Gott dich zu seinem Sohn Jesus Christus geführt hat und du dann dein Herz ihm geöffnet hast? Die sind aufgerufen, dafür ein Leben in Dankbarkeit zu führen. Sich bewusst zu machen, das ist ja ein unverdientes Geschenk gewesen, dass die da gerettet worden sind. Ja, sie waren ganz drauf angewiesen, dass da oben Leute waren, die ihnen helfen. Und Gott ist da und hat uns geholfen, hat seinen Sohn geschickt. Ja, das ist die grundsätzliche Sache mal, wenn es geht um die Frage, wie wir das Böse mit Gutem überwinden können, indem wir uns Jesus Christus anvertrauen, unser Leben unter seine Führung stellen. Ja, und wenn das geschehen ist, ja, dann geht's los mit Üben. Dann merken wir, ja, wir haben eine neue Kraft. Wir können unseren Egoismus zum Beispiel überwinden, aber es fällt uns nicht leicht und in manchen Situationen ganz schwer und manchmal klappt's gar nicht. Und das hängt eben damit zusammen, dass eben unser menschliches Wesen durch die Sünde geprägt ist. Wenn man jahrelang eben ohne Gott und ohne Jesus Christus gegangen ist, dann hat sich eine Spur eingegraben und dann merkt man auch, wenn man dann als Christ lebt, merkt man, dass da immer noch eine Kraft am Ziehen ist, die möchte gern in die falsche Richtung ziehen, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, etwas dagegen zu halten. Nicht meine kleine läppische Kraft, sondern Gottes Kraft, weil er jetzt dann, weil ich zu ihm gehöre und er mir hilft. Ja, als Christ bin ich herausgefordert, mich Gott hinzugeben, immer mehr mein Inneres zu öffnen für ihn, für seine gute Kraft, die er uns durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist schenkt. Ja, die Bibel sagt im Römerbrief, Kapitel 21, das steht hier falsch, das ist ein Druckfehler hier, Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Lass dich nicht vom Teufel überwinden, der in dir bestimmte Gefühle anstachelt, den ich auch manchmal gehorche, sondern entscheide dich in solchen Momenten dafür, für das, was Gott will. Und er will nicht, dass wir Böses tun, dass wir Böses denken, dass wir hassen, dass wir neiden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir sollen lernen, mit Gottes Hilfe und seiner Kraft die bösen und sündigen Verhaltensweisen zu ersetzen mit Gottes guten Prinzipien der Liebe und seiner Gerechtigkeit. Und da geht es darum, im ganz normalen Leben, Alltagsleben, das anzuwenden. Ja, und das ist eben schwer. Also ich merke das auch bei mir, dass in mir auch noch Reflexe sind, die muss ich gar nicht irgendwo abrufen, sondern die sind einfach da. Wenn dir mal einer blöd kommt, das Erste, was da an Gefühl ist, ist nicht, ach ja, du Armer, komm, ich muss dir irgendwie helfen. Nein, das Erste ist, so, oh, ne, das ist automatisch da. Und das ist eben noch diese Prägung. Und Gott sagt, hör mal, wir üben, wir kriegen das schon hin, mit meiner Hilfe. Eine der vielen Parolen des Bösen lautet, das kennen wir ja auch, wie du mir, so ich dir. Und das klingt ja auch so logisch eigentlich, ne? Ja, wenn du mir Böses tust, ja, dann ist doch das ganz normal, ne? Dann werde ich dir auf derselben Ebene begegnen und mir auch etwas einfallen lassen, ne? Ich suche immer nach Bildern, wie man das ein bisschen erklären kann. Da ist mir das so eingefallen, wie das bei den Cowboys so ist. Ne? Die haben ja da eine Pistole, so ein Pistolengurt, und dann haben sie so einen Colt hier und der sitzt dann ganz locker. Ne? Und wenn dann einer kommt und der andere, der Cowboy hat das Gefühl, der will mir was, dann geht das zzt, und dann hat der und dann bam, 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 bam. Ne? So. Und so machen wir das auch manchmal. Wir haben zwar keinen Colt, aber wir haben hier. Wie schnell ist ein Streit entfacht? Jetzt rede ich mal gar nicht von den Fäusten. Ne? Das ist ja dann nochmal eine Steigerung, sondern nur von den Worten. Und wie kann man mit wenigen Worten jemanden so verletzen, dass dem das richtig wehtut oder auch in ihm dann wieder das entfacht und der dann eben zurückschießt. Und dann hat man zum Schluss eigentlich nur Leichen da liegen, in Anführungszeichen. Verletzte Menschen, man verlässt den Raum, schlägt die Tür zu und dann ist erst einmal Krieg angesagt. Ja, so entstehen schlimme Konflikte in allen möglichen Bereichen unseres Lebens. Überall da, wo Menschen zusammenkommen, zusammenleben, zusammenarbeiten, ist die Gefahr immer da. Und wir denken daran, da ist eine Macht, die hat allergrößtes Interesse, dass das so abgeht. Wenn du wüsstest, was er oder sie mir angetan hat, das werde ich ihr oder ihm bei nächster Gelegenheit heimzahlen. Ja, und dann wird gegrübelt, wie man sich am besten rächen kann. Das ist ja mein Recht. Ich kann ja nicht dastehen als Verlierer. Ich muss ja. Und der Teufel sagt, ja, los. Ich weiß, man könnte lachen drüber, ne? Wenn es nicht so ernst wäre. Ne? Aber so ist es. Und draußen so die Welt, das ist ja gang und gäbe. Da habe ich jetzt vor kurzem, ne, es war, weiß doch schon vor einem Jahr ungefähr, in unserer Heimatzeitung einen Artikel gelesen zum Thema Rache. Irgendein Psychologe oder so hat da was gemeint, weitergeben zu müssen. und schreibt da, Rachegefühle zu unterdrücken, klappt ja meistens nicht. Ja, stimmt. Besser ist es, sagt er, sie in Maßen auszuleben. Verbreitet zum Beispiel ein Kollege schlimme Gerüchte, könnte man ja im Gegenzug auch Gerüchte über ihn verbreiten. Das ist doch dann der Grundgedanke bei Rache, jemanden das heimzahlen, was er einem angetan hat. So, ja, aber das ist ja unser Problem in dieser Welt. Danach lebt man ja. Also dieser Ratschlag, den hätte der sich sparen können, so lebt man normalerweise ja sowieso schon. Da braucht man nicht noch Ermutigung. Und Gott, was sagt jetzt Gott dazu? Er sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und im selben Kapitel im Römerbrief heißt es noch weiter, rächt euch nicht selbst, meine Lieben. Das sagt er jetzt zu solchen, die schon eine Verbindung zu Jesus Christus haben. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben. Ich will vergelten, spricht der Herr. Da sagt Gott, hör mal, ich nehme das in die Hand. Ich habe doch mitgekriegt, was der andere dir getan hat. Aber wenn du meinst, die Sache regeln zu müssen mit denselben Mitteln, wie er dir wehgetan hat, dann geht das schief. Das klappt nicht. Ich will hier eingreifen. Lass mich bitte mal ran. So, und das sagt Jesus Christus jetzt in seiner berühmten Bergpredigt. Also, das ist ja wirklich etwas Gewaltiges. Jesus Christus weiß ja auch, der Sohn Gottes, der jetzt als Mensch zu uns in diese Welt gekommen ist, er war völlig sündlos, aber er hat auch erfahren, dass andere Menschen ihm wehgetan haben, dass andere Menschen ihm gemein begegnet sind. Und er kann mitfühlen mit uns. Und jetzt, wenn wir ihn fragen, ja, wie soll ich denn reagieren, wenn mir jemand wehgetan hat, wenn mir jemand Böses getan hat, dann ist das Prinzip, das Jesus Christus hier nennt, dass ich meine Reaktion nicht davon abhängig mache, was der andere mir getan hat. Ich soll mich ganz bewusst nicht auf dieselbe Ebene begeben wie der andere. Also das, was so logisch und gerecht ist, dass ich dem anderen ja nur das gebe, was der mir auch gegeben hat, das ist ja ein Herablassen. Ich lasse mich herunter auf eine Ebene, wo eben das Gesetz der Straße regiert. Der Stärkere wird dann siegen und jedem werden Wunden geschlagen und man macht sich gegenseitig fertig. Und da sagt Jesus Christus, dieses Prinzip helfe ich dir zu durchbrechen in deinem Leben. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist ja revolutionär. Jetzt will ich das mal ein bisschen erklären. Jesus Christus kommt uns entgegen und holt uns ab an einer Stelle, was uns ganz leicht fällt, indem er uns eben mal fragt, hör mal, wie wünschst du dir denn, dass deine Ehefrau sich dir gegenüber verhält oder dein Arbeitskollege oder? Ja, da sind wir ganz schnell dabei. Da können wir gleich sagen, also ich möchte so gerne, dass der andere mir gegenüber freundlich und fair ist. Ich möchte, dass der andere mich nicht beleidigt und mich verletzt. Und ich möchte nicht, dass der andere mich belügt oder mich hintergeht. Und ich möchte nicht, dass der andere mich vor anderen Menschen runtermacht, dass er nicht hinter meinem Rücken mit anderen negativ über mich spricht. Ich möchte gerne, dass der andere es ehrlich mit mir meint, dass er hilfsbereit und mitfühlend ist, dass er mich versteht, für mich Zeit hat, auf meine Probleme eingeht, mir Mut macht und mir zeigt, dass ich ihm etwas bedeute und dass er mir vergibt, wenn ich was falsch gemacht habe. Ja, so soll der andere sich mir gegenüber verhalten. Und dann, wir wollen uns das einfach mal so vorstellen, Jesus Christus hat sich das angehört, was ich ihm so gesagt habe. Und dann sagt er, wunderbar, hast du gut geantwortet. ganz genau so ist es richtig, dann fang du gleich mal damit an. Hoppla. Ja, dann fang du damit an. Hör auf damit, dauernd Forderungen an den anderen zu stellen und ihn damit zu nerven. Mach es so. Das, was du von dem anderen erwartest, das tu du jetzt zuerst, egal ob der andere das auch tut oder nicht. Und das finde ich so stark. Das ist ja ein Ansatz. Also mit anderen Worten, ich lass mich nicht durch das, was der andere mir angetan hat, ich lass mich davon nicht leiten, sondern ich lass mich davon leiten, was Jesus Christus sagt. Und werde anders reagieren. Aber das ist ja nicht so einfach. Das ist schwer. Ich würde dann antworten, aber Herr Jesus, er hat mich doch beleidigt. Und er hat mir doch wehgetan. Er hat mich wie Luft oder sogar wie Dreck behandelt. Ich fühle mich doch gedemütigt. Nein, nein, nein. Ich bin nicht fähig, ihm Gutes zu tun. Und außerdem will ich es auch gar nicht. Ja, sagt dann der Herr wieder. Ja, ja, ich weiß, ich kann ja mit dir mitfühlen. Ich habe mich verspotten und verhöhnen lassen. Damals, als sie mich gefangen genommen haben. In der Karwoche. Sie haben mich ausgezogen, mich brutal misshandelt. Die haben mich gedemütigt bis zum Gehtnichtmehr. Ich habe übermenschliche Schmerzen und Todesangst ertragen. Und als ich dort am Kreuz hing, da sah ich auf meine Feinde und auf meine Peiniger herab. Ich hätte sie mit einem Schlag alle vernichten können. War der Sohn Gottes. Er hat sich freiwillig dort ans Kreuz nageln lassen. Wegen unserer Sünden. Einer musste sterben für unsere Sünden. Er hätte mit einem Schlag es ihnen geben können, die ihn so zugerichtet haben. Diese Kreuzigung, das ist ja so etwas Brutales. Ich dachte immer, das ist so ein ganz großes Kreuz, wo man dann so hoch gucken müsste, dann sieht man irgendwo da einen hängen. Nein, nein, das Kreuz, das war so hoch, man ist vielleicht so ein Stück über der Erde gewesen. Ne? Also die Leute, die da drumherum waren, die haben den angeschaut. Und der hing so hilflos da angenagelt und den Körper kaputt, nackt hing der da. Boah, und die anderen spotten und sagen, geschieht dir recht. Und ach, du willst Gottes Sohn sein, steig doch runter vom Kreuz. Und das hat er sich alles über sich ergehen lassen. Und dann sagte er, Jesus, weißt du, was ich getan habe mit meinen Peinigern? Ich habe für sie gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, ich weiß, alle dachten in dem Moment, ich wäre der Verlierer. Ich wäre der Feigling. So könnte Jesus Christus mir antworten, wenn ich sage, ich kann das nicht. Ja, ich kann verstehen, du möchtest nicht als Verlierer dastehen in der ganzen Angelegenheit. Und dann würde Jesus Christus weiter sagen, aber ich habe ganz auf den Vater im Himmel vertraut, der mein Leben in seiner Hand hat. Er hat gebetet auch am Kreuz, Vater, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Er hat sich ganz losgelassen, hat sich ganz dem Vater im Himmel anvertraut. Und dann wurde es dunkel um mich. Ich bin gestorben, beladen, auch mit deinen Sünden. Der Teufel und die bösen Menschen dachten, sie hätten mich besiegt. Doch am übernächsten Tag, am Ostermorgen, da hat der Vater mich auferweckt. Und ich habe den Tod überwunden und besiegt und auch den Teufel. Ich habe deine Sünden vollständig bezahlt. Jesus Christus hat deine Sünden alle bezahlt durch dieses Opfer am Kreuz. Ich habe das Böse durch das Gute überwunden. Ja, es funktioniert. Das ist das Paradebeispiel, das ist die Vorgabe. Er hat uns mit dem, was er ausgehalten hat, hat er uns die Spur gelegt. Wie ein Schneepflug, wo man sagt, hör mal, wenn da nicht geräumt wird, ich komme mit meinem Auto nicht durch, ich bin da festgefahren. Und kommt der Schneepflug und schiebt das alles weg und ich kann dann da rein in diese Spur. Und das ist die Spur der Liebe Gottes. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Gott sagt, ich bin bei dir. Jesus Christus sagt, ich gebe dir meine Kraft und meine Liebe. Und ich möchte jetzt gerne, dass du das Gegenteil von dem tust, was der andere dir getan hat. Reagiere du mit Liebe, nicht mit deiner eigenen Liebe, sondern mit der Liebe, die er dir schenkt, mit Gottes Liebe. Als wir Jesus Christus in unser Leben gebeten haben, da hat Gott, das sagt die Bibel an einer anderen Stelle, seine Liebe ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wir haben also ein Kraftreservoir, ein Reservoir an Liebe in uns, das wartet darauf, zur Anwendung zu kommen. Unser Gefühl, das von der sündigen Prägung herkommt, sagt, schaffst du nicht, nee. Und dann kommt das Gefühl der Wut. Und was mache ich? Ich beuge mich vor dem Gefühl der Wut und sage, ja, ich tue es. Und dann reagiere ich eben so, wie mein Gefühl es mir vorgibt. Aber das Gefühl ist nicht der Maßstab, sondern ich darf im Namen Jesu Christi sagen, nein. Und ich weiß, dass das schwer ist, aber ich kann es tun, ich kann das Gute tun. Der Teufel sagt, schaffst du nicht, nein, komm, hau drauf, dann fühlst du dich wohler. Mach deinem Herzen Luft, schrei mal richtig los, dass der andere weiß, was los ist. Nein, Gott möchte gerne, dass wir es anders machen. So wie er es uns vorgelebt hat und wie er uns auch Kraft gibt, es auszuführen. Jetzt erzähle ich eine Geschichte aus der nordamerikanischen Prärie. Da lagen zwei Farmen dicht nebeneinander. Die eine gehörte einem Mann namens Brewster und die andere Farm einem Mann namens Jensen. Brewster war ein harter Mann. Der war bekannt dafür, für seinen Egoismus, seine Wutausbrüche und heftigen Reaktionen. Und Jensen und seine Familie glaubten an Jesus Christus. Das Verhalten von Mr. Brewster stellte für sie aber eine riesige Herausforderung dar, mit dem Mann klarzukommen, ohne sich selbst zu vergessen. Eines Tages fuhr Mr. Brewster, also dieser brutale Mann, mit seinem Traktor und mit einem großen Hänger auf die Farm der Jensens. Wutentbrannt schrie er seinen Nachbarn an. Ihre Schweine waren in meinem Gemüsegarten und haben mir alles kaputt gemacht. Hier bringe ich ihnen ihre Schweine wieder zurück. Die werden mich nie wieder belästigen. Und dann kippte er den ganzen Hänger mit Schweinen vor Jensens Haus aus. Alle Schweine waren tot, erschossen von Mr. Brewster. Und unser Freund Jensen hatte ziemliche Mühe, sich zu beherrschen. Da kochte auch etwas in ihm. Etwas in ihm wollte losschreien. Doch dann begrub er seine Schweine, ohne ein böses Wort über seine Lippen zu bringen. Das war eine Leistung. Das ist übermenschlich. Das ist übermenschlich. Das kann nur mit der Hilfe Gottes geschehen. Und es verging einige Zeit, als plötzlich einer von Jensens Söhne ins Haus stürmte und schrie, Daddy, schnell die Gewehre! Bruce, das Schweine sind in unserem Garten! Jetzt ist endlich der Tag der Rache da! Jetzt werden wir es ihm zeigen! Einen Moment lang war Mr. Jensen auch hin und her gerissen. Da hing das Gewehr. Das wäre doch so einfach. Und das wäre doch gerecht. Hat der andere doch auch getan. Und dann entschied er aber, nein, stopp, keine Gewehre. Wir haben eine viel stärkere Waffe. Treibt die Schweine zusammen, sagt er zu seinen Söhnen. Ladet sie auf einen großen Hänger. Und da fuhren sie zu Mr. Brewsters Farm. Hallo, Mr. Brewster, Ihre Schweine waren in unserem Garten. Wir haben sie mitgebracht. Wo sollen wir sie abladen? Brewster bekam einen hochroten Kopf und presste zornig aus seinen zusammengekniffenen Lippen hervor. Kippt sie hinter der Scheune aus, ich werde sie dann begraben. Jensen antwortete, nun, Mr. Brewster, eigentlich ist es nicht üblich, lebende Schweine zu begraben. Sie wären im Stall besser aufgehoben. Brewster stand da wie vom Donner gerührt. Sein vom Zorn geröteter Kopf wechselte die Farbe und wurde leichenblass. Was? Ihr habt sie nicht getötet? Wieso denn? Ich kann das nicht glauben, murmelte er, und kopfschüttelnd ging er als gebrochener Mann ins Haus. Dieses Erlebnis hat ihn fix und fertig gemacht. Ach, wenn doch die Jensens nur seine Schweine abgeschossen hätte, dann hätte er, ja, dann wäre es ihm leichter gefallen, hier zu reagieren. Das wäre ja auf seinem Niveau gewesen, so wie er es bis jetzt immer erlebt hat und gelebt hat. Aber dass die Jensens seine Gemeinheit mit Liebe und Freundlichkeit beantwortet haben, das hat ihn völlig aus dem Gleichgewicht gebracht, das hat ihn total umgehauen. Ja, und das war der Tag, an dem Mr. Brewster anfing, ein anderer Mensch zu werden. Später wurden er und Jensens gute Freunde, und inzwischen sind sie sogar schon Brüder. Brewster kam zum Glauben an Jesus Christus, und das, was er mit der Familie Jensen erlebt hat, das hat ihn, wie er dann bezeugt, überzeugt, dass es wirklich einen lebendigen Gott gibt, der eine Kraft hat, die genau das überwinden kann, dass das Böse durch das Gute überwunden wird. Das ist natürlich ein drastisches Beispiel jetzt gewesen, aber es hilft uns zu sehen, in welche Richtung es gehen soll. Ich lese jetzt aus dem Zusammenhang einige Verse aus dem Römerbrief Kapitel 12 vor. Denn da steht ja nicht nur dieser eine Vers, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten, sondern das wird ja ein Stück ausgeführt. Und ich lese einfach nochmal einige Verse vor, dass wir sie auf uns wirken lassen. Da heißt es in Vers 9, die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, auch Christen sollen hassen, aber nicht den Mitmenschen, sondern das Böse, diese böse Reaktion. Hassen heißt, sie identifizieren als das Böse und sie ablehnen und entschieden zu sagen, nein, nein, das kommt nicht bei mir in Frage. Oh Herr, hilf mir! Gleichzeitig Vers 14, segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Ich will das in die Hand nehmen. Ich knöpfe mir den anderen schon vor. Ich habe Mittel und Möglichkeiten, dem anderen auch klar zu machen. Hier ist Grenze. Lass den zufrieden, der steht unter meinem Schutz. Vielmehr, wenn deinem Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, das ist dann unser Vers wieder, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Gestern hatten wir das, könnt ihr euch noch erinnern, die gestern da waren. Das ist ein Wunder aus Gottes Schöpfung, dass aus einer Raupe innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, wenn sie sich verpuppt, das ist das zweite Bildchen, plötzlich ein Schmetterling wird. Das ist etwas Gewaltiges, da wird ein ganz neues Wesen. Und das ist hilfreich auch für das, was wir gerade gehört haben. Die Raupe, die kann nur krabbeln. so wie sie es gewohnt ist. Aber dann verwandelt sich die Raupe in einen Schmetterling. Ist das jetzt eine fliegende Raupe? Nee, sondern das ist ein ganz neues Wesen, ein Schmetterling. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Schmetterling, der würde krabbeln. Und dann sieht er da hinten eine Katze und dann versteckt er sich hinter irgendeiner Blume und dann fragt ihn ein anderer Schmetterling, hör mal, was ist denn los? Da hinten ist eine Katze, ich habe Angst, dass die mich entdeckt. Was soll ich denn nur machen? Und dann sagt der andere Schmetterling zu ihm, hör mal, du bist ein Schmetterling, du kannst fliegen. Ach ja, ja, ich bin ja keine Raupe mehr, ich bin ein Schmetterling. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Erinnern wir uns daran in solchen Situationen. Wir können etwas, was wir vorher nicht konnten, vor diesem Wunder. Das ist nämlich das Wunder der Wiedergeburt. Wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, dann verwandelt Gott uns und schenkt uns seine Kraft, macht neue Menschen aus uns. Und wir können dann das machen, was dieser Mr. Jensen an Reaktion gezeigt hat, auch wenn es ihm sehr, sehr schwer gefallen ist. Aber es funktioniert. Denk daran, Jesus Christus lebt in dir. Du bist nicht mehr der Alte. Also lebe auch so, wie Jesus Christus es uns vorgelebt hat. Noch ein kleines hilfreiches Bild. Ein starker, wenn du ein Auto hast, 200 PS unter der Haube, dann kann es sein, dass du Vollgas gibst und das Auto bewegt sich keinen Millimeter von der Stelle. Warum? Weil es ganz allein an mir liegt, dass ich die 200 PS, dass diese 200 PS meine Räder in Bewegung setzen. Die Autofahrer wissen, was getan werden muss. Ich muss mich dazu entscheiden, durch das Betätigen der Kupplung die ganze Kraft des Motors auf die Räder zu bringen. Und dann geht es. Und das ist das, was Christen lernen müssen. Ganz bewusst diese Kraft in Anspruch zu nehmen. Nicht erst dann, wenn der Konflikt da ist, dann ist es zu spät, dann geht auch da die Post ab. Das muss schon vorher geübt werden, in den Kleinigkeiten. Wenn ich morgens aufwache, da muss ich mich schon entscheiden, auf welcher Seite kämpfe ich heute? Herr, auf deiner? Oder stelle ich mich wieder der anderen Kraft zur Verfügung und reagiere so, wie ich es früher gewohnt war. Boah, das ist eine Sache des Übens. Und ich muss sagen, da übe ich auch noch. Denkt bloß nicht, dass der hier steht, dass der keine Fehler macht. Wenn meine Frau da wäre, die könntet ihr da mal fragen. Ne? Ja, das ist schon manchmal so, dass man dann hinterher dann selbst erschrocken ist. Hör mal, was hast du jetzt deiner Frau entgegengeschleudert? Oh, du, das tut mir leid. Ja, da muss ich um Vergebung bitten. Das ist ja selbstverständlich. Das muss ich ganz schnell wieder in Ordnung bringen. Vergib mir. Ja, natürlich vergibt sie mir. Jesus Christus hat uns gelehrt im Gebet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldner. Da müssen wir immer dran denken, er hat mir den ganzen Sündenmurks meines Lebens vergeben. Und jetzt soll ich auch die Vergebung weitergeben an dem, der mir dumm gekommen ist. Ja, Paulus sagt im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 10, ihn will ich erfahren und die Kraft seiner Auferstehung. Aber der Vers geht noch weiter. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Es ist einfach so, dass das Üben, das Gute, das Gott uns anvertraut hat, das einzuüben in unser Leben hinein, dass es zu einer Gewohnheit wird, das ist eine schwere Sache und die hängt auch mit Leiden zusammen, weil das oft nicht klappt und wir dann auch in Gefahr stehen, über uns selbst verzweifelt zu sein. Aber wir dürfen wissen, der Herr Gott hilft uns, Jesus Christus ist da und sagt, komm, ich vergib dir und dann üben wir weiter, dann stehst du wieder auf und dann üben wir weiter. Es ist wichtig, dass wir uns ganz bewusst uns von ihm prägen lassen. Wir müssen uns von ihm prägen lassen, denn die andere Seite prägt uns ständig, ohne dass wir das merken. Da braucht man nur irgendwo in eine Zeitung reinschauen oder irgendwo im Fernsehen und so, und dann sieht man ja dann den ganzen Murks dieser Welt auf der Mattscheibe, und der geht auch hier rein und prägt mich, ob ich das will oder nicht. Und wenn ich da nichts dagegen setzen kann, wenn ich da nicht sagen kann, Moment mal, das ist falsch, ich will so es tun, und dann muss ich mich jeden Tag neu entscheiden dafür. Lass dich nicht durch negative Gefühle deinem Herzen davon abbringen. Ja, es geht auch nicht darum, in erster Linie bestimmte Techniken einzuüben. Ja, natürlich, der Psychotherapeut, der wird dir sagen, mach so und so und so. Er kann sagen, und manches ist ja auch nicht verkehrt, aber er kann dir nicht die Kraft dazu geben, das zu tun. Und er kann dir auch nicht vergeben, wenn schiefgegangen ist. Wir müssen zum Herrn Jesus Christus kommen. Reinhold, sagst du mir, wie ich in der Zeit bin? Ich habe vergessen, auf die Uhr zu schauen. Haben wir noch ein bisschen?
Ja.
Könnt ihr noch ein kleines bisschen zuhören? Leben? Ja, okay. Nur noch ein kleines Beispiel, das auch eine Hilfe sein kann. Ich habe mal Folgendes erlebt. Im Schwarzwald war das irgendwo, sind da spät unterwegs gewesen, mussten irgendwo übernachten in so einem Landgasthof, und da war eine Wassermühle, eine riesen Wassermühle, so ein riesen Rad, das war glaube ich größer als der Raum, das hat bestimmt 1-2 Tonnen gewogen, so ein riesen Wasserrad, und da wurde dann irgendwo von einem Bach her Wasser da oben reingeleitet in diese Kammern, in diese einzelnen Kammern. Und ich stand davor und habe das bewundert und habe mich gewundert, dass das Ding nicht geht. Das bewegt sich ja gar nicht. Da fließt zwar Wasser oben rein in die Kammer, aber wenn die Kammer voll ist, dann fließt das irgendwie runter und es bleibt stehen, dieses Rad. So, da habe ich gedacht, wie könnte man so ein Rad denn in Bewegung setzen, so ein Riesentrumm? Und dann habe ich einfach in meiner Naivität so irgendwo da in die Speichen gegriffen und habe versucht, da irgendwo runterzudrücken, und ich konnte vielleicht einen Zentimeter konnte ich da irgendwo was bewegen, und das hat gereicht, dass oben das Wasser plötzlich in die nächste Kammer geflossen ist. Plötzlich habe ich gemerkt, da kam das langsam in Bewegung, und dann drehte sich das, und dann musste ich zurückgehen, weil ich dachte, das hat so ein Tempo drauf, das springt aus den Angeln und erschlägt mich. So eine Kraft war da. So, was habe ich daraus gelernt? Ich hab daraus gelernt, ich muss den Anfang machen. Und ich darf nicht beeindruckt sein und sagen, das ist so groß, das schaffe ich nicht. Gott sagt auch, du musst es gar nicht schaffen, aber ich möchte gerne sehen, dass du es willst. Und ich habe schon demonstriert, dass ich es will, indem ich versucht habe, hier das zu machen. Und dann, als ich dann meine kleine Kraft hier eingesetzt habe, wurde eine andere Kraft plötzlich wirksam, die Kraft des Wassers da oben. Und dann konnte sich das Ding drehen. So, und so ist das auch in unserem Leben als Christen. Wenn wir uns entscheiden, Herr, eigentlich vom Gefühl her will ich dem anderen auch was draufgeben, aber ich will es nicht, ich will es nicht. Ich werde jetzt dem anderen sagen, du, ich vergebe dir, ich habe dich lieb. Oder wie auch immer die Situation so ist, wen man eben anspricht. Oh, das kommt so schwer über die Lippen. Aber in dem Moment sieht Gott, oh, der will. Und dann schenkt er die Kraft des Geistes. Und dann geht es. Und dann geht es beim nächsten Mal noch besser. Ist es nicht schön, dass Gott so ein Vater ist, der mit seinen Kindern übt. Und dass er vergibt, wenn es nicht klappt. Und wir dürfen staunen und Fortschritte machen und uns auch vergeben lassen. Ja, nimm dir Zeit, in diesem Wort zu lesen, zu beten, alles zu durchbeten, die ganzen Angelegenheiten, auch die Schwierigkeiten, auch die zwischenmenschlichen Spannungen im Gebet ihm bringen und dann weitermachen. Der letzte Vers, den ich noch nennen möchte, ist der, was für eine schöne Ermutigung, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Es kann sein, dass wenn wir manchmal das Böse mit Liebe beantworten, dass man rein menschlich betrachtet als Verlierer dasteht. Das kann schon sein, dass andere denken, ja, der kann sich gar nicht wehren, Schwächling und so. Aber Gott gibt dir die Verheißung, dass du eine Ernte einfahren wirst, dass er übernimmt mit seiner Kraft und dann wird etwas geschehen, wo wir nur staunen können, weil es dann seine Kraft war und sein Werk. Dann können wir sagen, das hast du getan. Da können Ehen heil werden, können Beziehungen, die zerbrochen sind, wieder heil werden. Ja, da kann vieles sich ändern. Sündige Gewohnheiten können wir lernen abzulegen. Es gibt Dinge, die hängen dir so fest wie eine Klette. Doch es geht mit der Zeit, Schritt für Schritt mit der Hilfe Gottes. Also, wir wollen ihn erfahren und die Kraft seiner Auferstehung. Und wir wollen nicht aufgeben, sondern wollen immer mehr lernen, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Ich werde jetzt beten mit uns. Danke euch fürs Zuhören. Und bevor ich bete, will ich einfach noch fragen, wenn jemand da ist, der jetzt sagt, ja, ich habe noch keine Verbindung so zu Gott, ich erfahre das dann noch nicht, dann nehme ich mir nachher gerne Zeit, auch darüber etwas zu sagen, einige hilfreiche Hinweise zu geben. Denn das ist der erste entscheidende Schritt. Und wenn wir den haben, dann sind wir, sagen wir mal, angedockt an die Kraft der Liebe Gottes, an ihn selbst, an Jesus Christus. Ja, wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du zu uns in diese Welt gekommen bist, in unsere kaputte, auch oft so böse Welt. Herr, dass du uns Licht gebracht hast, dass du uns Gnade gebracht hast, Vergebung und Liebe, alles das, was wir selbst von uns nicht haben. Danke für diese Geschenke und du wartest darauf, dass wir sie bewusst annehmen und in unserem Leben umsetzen. Herr, vergib mir und vergib uns, wo wir ja oft noch Verkehrtes tun, verkehrtes Reden, verkehrtes Denken. Lehre uns immer mehr, so zu leben, nach deiner Kraft, nach deiner Gerechtigkeit, nach deiner Liebe. Herr, wir bitten dich um deinen Segen, dass du jetzt mit uns gehst, auch wenn wir wieder zurückgehen in unsere Familien, in unsere Häuser. Herr, dass du uns dort auch zum Segen setzt, dass etwas anders werden darf, dass Krusten aufgebrochen werden und du zum Zuge kommst. Du sagst, siehe, ich mache alles neu. Das kannst du. Darüber loben und preisen wir dich. Amen.